Es scheint die Sonne. Nein, das tut sie nicht. Doch irgendwo schon, es ist ja hell, also muss die Sonne scheinen. Und ich sitze hier vor meinem Fenster, ich sehe die Wolken. Es ist ein eigentlich recht angenehmer Tag und gleichzeitig schaue ich aber auch hier in den Screen rein und dann lacht mich hier ein Mensch an. Ich provoziere dich jetzt auch noch zum Lachen. Und ich freue mich tatsächlich, dass du A, die Zeit gefunden hast, heute mit mir ein bisschen zu philosophieren, aber auch zu fachsimpeln. Das wird, glaube ich, heute auch mal wieder eine spannende Podcast-Folge. Ich darf schon mal das ein oder andere vorweg verraten. Du wirst mich heute mitunter, wenn es um das Fachsimpeln geht, uns auf der Reise mitnehmen im Kontext der Diafragmen, ja, so Zwerchfell, Beckenboden. Es gibt ja noch mehr. Ich finde das halt super, 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 super spannend. Und ich finde auch, die Menschen haben da verdient, noch ein besseres Gefühl für zu bekommen oder einen besseren Einstieg in das Thema zu bekommen, weil wir ja gerade das Thema Atmung sehr stark in der Bubble vertreten haben. Bevor wir aber dazu kommen, werden wir erstmal so ein bisschen auch deine Geschichte erfahren dürfen. Wo kommst du her? Was hast du alles gemacht? Was sind so deine persönlichen Aha-Momente im Leben gewesen, die du dir zumindest für uns oder mit uns teilen möchtest? Und dann würde ich sagen, damit starten wir. Tobi, geil, dass du am Stissel bist.
Ja, hi. Danke, dass ich dabei sein darf. Ich fühle mich echt extrem geehrt und darf vielleicht auch schon mal sagen, dass ihr auf jeden Fall dranbleiben solltet, wenn euch das Thema interessiert, was du gerade eingeleitet hast. Genau, ja, mein Name ist Tobias Seegräfe. Die meisten kennen mich aber unter Tobi. Und ich bin Physiotherapeut, Heilpraktiker und Osteopath. Und das alles drei mit ganzem Herzen, wobei man vielleicht sagen muss, dass ich eher der Mechaniker unter den Heilpraktikern bin. Das heißt, wer zu mir kommt, darf jetzt nicht verstehen, dass ich mit Homöopathie wahnsinnig viel mache oder Bachblüten anmische oder sowas, sondern es ist wirklich die Osteopathie, die mein Herz ergreift. Ich finde die anderen Sachen mega, aber ähnlich wie in der Schulmedizin, denke ich, sollten wir da auch Spezialisten haben, zu denen wir schicken dürfen. Und genau so sehe ich das. Ja.
Ich glaube, da haben wir eine ähnliche Faszination. Ja, wenn du sagst, da bist du auch eher an der, das ist jetzt falsch gesagt, wenn man jetzt an der Technik des Körpers, also wenn man das jetzt als Technik ausdrückt, aber diese ganzen Vorgänge, die da halt eben passieren in Bewegung, ne, Hashtag Biomechanik und sowas dergleichen, da werden wir ja gleich auch ein bisschen drüber sprechen, oder du zumindest, mega faszinierend. Was aber natürlich nicht alles andere ausschließt, das ist halt eben das, wofür jetzt dein Herz halt eben brennt. Und die Leute, die dann halt eben zu dir kommen, haben halt über diese Ebene am meisten zu erwarten. Und ich glaube, das ist auch eine sehr, sehr spannende Sache, was du auch eben gesagt hast. Das muss man auch erstmal können, auch Dinge dann abzugeben. Wenn du halt eben sagst, das sind andere Dinge, die ich sehe, die könnten für dich gewinnbringend sein, ist aber jetzt nicht bei mir Schwerpunkt, dann gehst du zu XYZ.
Genau. Da bin ich auch immer noch dabei, ein schönes Netzwerk aufzubauen, habe da mittlerweile ein paar Hebammen und auch den einen oder anderen Kinderarzt dabei. Eine Gynäkologin ist vertreten. Ich arbeite mit ein paar Dozenten aus der Osteopathie halt eben noch zusammen. Und ja, das ist für mich einfach das Wichtigste. Denn am Ende des Tages hast du die größte Glaubwürdigkeit, wenn du eben auch zugibst, mal etwas nicht zu wissen oder vielleicht auch ganz viel nicht zu wissen. Denn am Ende des Tages sind wir alle Profis in unserem Gebiet hoffentlich und dürfen aber einfach täglich da weiter wachsen.
Das finde ich sehr spannend, dass viele Menschen, die sehr viel, und ich zähle dich auch dazu, sehr wissensdurstig sind und sich sehr stark in ein Themenfeld eingearbeitet haben, dass sie sehr ehrfürchtig sind. Und dann halt eben auch sagen, mir ist halt eben bewusst, aufgrund der Fülle, du kannst es ja abschätzen, gewisse Wissensfelder, was es da alles für tolle Dinge gibt, die man lernen könnte, aber es reicht halt eben nicht ein Leben. Ja,
Genau.
und dann auch wirklich dann diese Ehrfurcht zu haben und dann auch wirklich zu sagen, ne, Schuster, bleib bei deinen Leisten, du machst halt eben die Dinge, die du für dich abschätzen kannst und alles andere gibst du halt eben ab, weil du hast leider, leider, und das erlebe ich in der Therapiewelt, das erlebe ich auch in der Coachwelt, diese ganzen berufsarroganten Spacken, die die Weisheit mit Löffel gefressen haben. Da weiß ich schon ganz genau, ja, du hast bestimmt richtig viel Plan. Aber mir fehlt die Ehrfurcht, die quasi dich wissen lässt, dass das noch mehr gehen würde.
Ja, das ist ein
Mag das
Ding,
halt
was
nicht.
ich tatsächlich auch genauso sehe. Und deswegen, wenn mich jemand fragt, sag mal, was ist ein Osteopath, was macht der, dann erkläre ich das immer auf eine etwas andere Art und Weise, je nachdem, nach was für ein Problem der mich halt eben auch fragt. Aber ich sage ganz oft einen Satz und der lautet, wenn du ein Problem hast, gehst du zum Osteopathen. Wenn du krank bist, dann geh aber bitte zum Arzt. Und diesen Verweis auf die Schulmedizin und die Zusammenarbeit, die wünsche ich mir einfach noch intensiver, weil ich glaube, dass die Osteopathie am Ende des Tages eine super Ergänzung unserer Schulmedizin sein kann. Mhm. Ein Paralleluniversum vielleicht. Aber bitte mit Junctions, bitte mit Verbindungen. Ich möchte das nicht, dass jemand sagt, oh, der ist Heilpraktiker, deswegen sagt er jetzt, die Ärzte sind alle schlecht oder die Schulmedizin ist Müll. Nee, wir brauchen die. Denn wenn ich manipulieren möchte, dann möchte ich doch bitte vorher wissen, ist das in Ordnung? Ja.
Sehr wichtiger Punkt tatsächlich, dass du halt eben von vornherein auch für dich sondierst, okay, welcher Bereich ist denn jetzt gut in was? Und wir haben ja leider das dieses verzerrte Bild bei vielen, ja, keine Ahnung, der Arzt ist halt eben der Gott in Weiß. Egal, was der sagt, der muss es wissen. Die Heilpraktiker, das sind alles Schamanen, die haben keinen Plan. Ne? Das ist alles Pseudowissenschaft und. So gehen ja, das war jetzt sehr pauschalisiert, aber so gehen ja viele Menschen daher mit ihrer Wahrnehmung. Aber das muss man leider differenzieren. Die Ärzte sind halt teilweise nicht gut in den ganzen chronischen Geschichten. Dafür sind sie halt eben gut in Akutmedizin. Und das ist halt eben geil, dass wir sowas haben. Ne? Ja. Um jetzt mal ein Beispiel zu nennen. Man muss es aber dann wirklich differenzieren. Nur weil einer im Gesundheitssegment unterwegs ist, heißt es nicht, dass er da die Hauptkompetenz auch hat, wenn es jetzt um gewisse Themen geht. Weiß jetzt gar nicht, wie ich es jetzt am besten ausdrücken kann, aber du weißt, was ich meine.
Hm. Was man halt eben unterscheiden darf, ist, und das sagen auch die meisten Patienten, es hat mich noch niemand einzeln so viel gefragt wie Sie über alle Systeme. Und da glaube ich, darf die Osteopathie tatsächlich ein Riesenkonnektor sein, denn den Gynäkologen interessiert dein Kieferstatus oder dein Zahnstatus nicht. Der Orthopäde hat keine Ahnung von deiner Leber. Natürlich hat er das alles im Studium gehabt, aber wir sind halt alle irgendwo Fachleute und ich darf einen Teil dieser Fachbereiche mit meinem Wissen und mit meinem Know-how verbinden und darf dann aber auch wieder hingehen und sagen, okay, jetzt wäre tatsächlich der Punkt, wo vielleicht mal der Psychologe auch einsteigen muss, wo wir quasi einfach mal nochmal eine ganz andere Ebene bespielen. Und ich glaube, dass wir Osteopathen oder Therapeuten, Coaches sicherlich auch, dieses Hands-on sehr, sehr viel machen. Und das fehlt mir in der Medizin, in der Schulmedizin zuweilen, weil einfach die Zeit auch nicht da ist. Ja, ein Arzt hat 2 bis 5 Minuten Zeit, um eine Diagnose zu stellen. Und dann ist es natürlich so, dass die vielleicht die letzten 10 Jahre immer schon da war, war schon immer der Wirbelknack, machen wir mal den, ohne großartig zu schauen. Und auch da will ich nicht sagen, dass jeder Arzt das macht. Aber ich höre es einfach immer wieder. Und ich glaube, dass wir wirklich einfach mit dem, was wir hier in unserer kleinen Bubble machen, mit Kinwire, mit dir, mit wem auch immer, dass wir da schon einen ganz, ganz großen Schritt in die richtige Richtung gehen, das alles zu connecten und alles gemeinsam mal zu bespielen und dass die Schulmedizin gerne mit dazukommen darf. Und ich glaube, da hat die Anne oder auch Timo heißt er, glaube ich, die haben da schon einen Riesenschritt in die richtige Richtung gemacht und das feiere ich total. Und deswegen feiere ich auch deinen Podcast und deswegen feiere ich es total, dass ich heute hier sein
darf. Aber kurz, um das aufzugreifen, du meinst wahrscheinlich Dr. Anne Karl, die biologische Zahnmedizinerin, genau. Bombenfrau, also wie die Zahnmedizin auch nochmal jetzt für das Volk darstellt, mega geil, viel ganzheitlicher als das, was ich bis dato auch je gesehen habe. Und Timo Osterhaus, auch genau. Ein Arzt, der ganz anders arbeitet, viel holistischer. Genau. Und ich glaube, dass auch, damit will ich das erstmal abschließen, damit du nochmal auf deine Geschichte oder auf deine Reise mitnimmst, was du so alles erlebt hast. Ich glaube halt, und das ist auch der Grund, warum wir auch heute sprechen werden und auch das Thema gleich haben werden mit den Diaphragmen und, dass der beste Ratgeber, den man haben kann, eigentlich der eigene Körper ist. Ja. Ne? Und wenn man zumindest ein bisschen Grundverständnis hat, ne, was so Prozesse betrifft, man muss da kein Studium haben, man muss da jetzt auch keine Ausbildung gemacht haben, aber dass man so das ein oder andere zumindest weiß, wie wichtig jetzt Atmung ist oder dass ich jetzt nicht den ganzen Tag nur Gummibärchen essen sollte und so sehr. Ja, also wirklich, es kann ja relativ simpel bleiben. Und auch gleichzeitig, weil das ist auch etwas, was viele lernen dürfen, auch den eigenen Körper auch mal wieder hören. Also lernen zu hören, Intuition, sowas dergleichen. Intuition ist ja das Verschmelzen von Wissen, ja, und dem Gefühl, das Bauchgefühl und was der Körper dir eigentlich so sagt. Und das ist eigentlich so der beste Ratgeber. Und deswegen solltest du auch hier weiter diesen Podcast hier reinpfeifen und die Gäste auch mal ein bisschen bestalken. Was machen die denn für einen geilen Content, damit du da auch ein bisschen wachsen kannst und auch lernst, in deinem Körper auch dich besser auszukennen. Und das heißt jetzt nicht, dass du dein eigener Arzt wirst, um Gottes Willen, aber dass du zumindest ein Feingefühl dafür hast oder bekommst, was ist eigentlich gerade hier mit mir los, ne? Und dann darauf reagieren kannst. So. Ja, dann erzähl mal, wie bist du zu dem ganzen Kram gekommen und was waren so kleine Etappen in deinem Leben, wo du sagst, die wären jetzt einfach wertvoll, einfach mal mit uns zu teilen? Mhm.
Über meinen Zivildienst in einer sehr großen anerkannten Lungenklinik hier bei uns im Ort bin ich zur Physio gekommen. Ursprünglich hatte ich mal vor, Sport, Englisch und Erdkunde zu studieren und bin dann aber irgendwie so ein bisschen darüber mehr in den Sport gekommen, in Betreuung, vielleicht auch Betreuung von Sportlern und habe dann das Glück gehabt, an der Physioschule in Iserlohn noch einen Platz zu bekommen und habe dann meine Physioausbildung von 1998 bis 2001 gemacht. Hab dann direkt danach auch in der Lungenklinik gearbeitet und bin da aber sehr schnell mir bewusst geworden, dass das nicht meine Endstation sein kann. Im Rahmen meines Praktikums und im Rahmen meiner Ausbildung hatte ich ja viele andere Bereiche kennengelernt und die Neuro hatte mich immer angefixt. Und es begab sich eines schönen Tages, dass ich mit meinen Kollegen in der Lungenklinik zusammensaß und sagte, boah, wenn heute am Tag jemand anrufen würde und sagen würde, du kannst zu uns in die Neuro kommen, ich würde es sofort machen. Thema Mindset. 5 Minuten später geht das Telefon und mein heutiger Chef ruft mich an und sagt, hör mal, wir hätten jetzt eine Stelle frei, unbefristet, hast du Bock? Und habe ich natürlich sofort zugesagt. Das war auch dann Gott sei Dank von der Lungenklinik aus kein Problem. Ja, und dann bin ich in diese Welt abgetaucht. Neurologie. Wurde dann auf der Parkinson-Station zunächst eingesetzt. Und alle sagten dann schon, oh Mensch, Parkinson, oh ja, na, sieh mal zu, ja, wird lahm. Nee, es war geil. Ich habe da mit ganz tolle Sachen aufbauen dürfen, habe sehr schnell Kontakt zur Oberärztin gehabt, durfte da auf der Station alle auch ein bisschen begeistern über meine Begeisterung, was die Neuro angeht. Und wir sind da einfach weiterhin ein wahnsinnig gutes Team. Ich bin noch in 2 Tagen in der Woche bin ich noch dort. Und bin dann über den Bereich Bobart und Feldenkrais so ein bisschen tiefer in die Neuro eingestiegen und habe aber relativ schnell gemerkt, dass mein Hören auf den Körper des Patienten immer wieder Fragen aufgeworfen hat. Und durch die Größe des Teams und auch dadurch, dass wir uns als Team sehr breit gefächert haben in verschiedene Bereiche, bin ich über die Akupunktmassage und ein paar Kraniokurse dann irgendwann mal in Richtung der Osteopathie gekommen. Und das Ganze wurde dann so ein bisschen ausgebremst durch meine Dozententätigkeit. Ich war von 2008 etwa bis 2018, genau weiß ich das nicht mehr so genau, Dozent an der Physioschule und habe da so festgestellt, boah, die Neuro, das musst du wissen. Und ich habe den Schülern immer gesagt, wenn ihr die Neuro kapiert, dann habt ihr ganz, ganz viel am Körper schon verstanden. Thema Sympathikus, Parasympathikus. Mm. Was sind sensible Bahnen? Was ist der Homunculus? Ja, also diese Abbildung unserer motorischen und sensiblen Fähigkeiten in unserem Gehirn. Und hab dann irgendwann gemerkt, okay, du weißt eine Menge und das willst du jetzt auch auf die Straße bringen und irgendwie hängst du in deiner Physiotätigkeit fest. Und habe dann als allererstes den Heilpraktiker angefangen, den ich dann 2011 erfolgreich im ersten Durchgang, bestehen durfte. Das ist echt nicht in jedem Ort so einfach. Deswegen sage ich wow und ich habe da auch mega geschwitzt. Ja, und durfte dann an der Osteopathie-Schule der IFAO ab 2016 5 Jahre Osteopathie-Ausbildung machen. Habe dann 2016 das abgeschlossen, genau, ich habe 2011 angefangen, 2016 dann abgeschlossen und auch da habe ich gemerkt, okay, jetzt hast du eine Grundausbildung, du hast jetzt diese knapp 1350 Stunden, aber am Ende des Tages fehlt dir wieder was und dann bin ich hingegangen und habe einen Kurs für Schwangere gemacht, habe einen Kurs gemacht für Kinderosteopathie 2 Jahre lang. bin in den Hormonsektor noch mit eingestiegen. Habe zwischendurch ein bisschen Kinesio-Tape über Rock-Tape gemacht. Bin dann über die Rockblades noch ein bisschen gegangen. Und so habe ich mich eigentlich immer überall so ein bisschen von meinem Teller wegbewegt oder aus meiner Bubble so ein bisschen rausbewegt. Und durfte dann im letzten Jahr plötzlich erfahren, dass das Ganze scheinbar gar nichts mehr für mich ist.
Ja. Boom. Boom. Der eine oder andere wird natürlich jetzt erstmal schlucken und sich denken, wow, jetzt hat der Typ da eine Reise hinter sich gelegt und müsste jetzt eigentlich alles ganz klar sehen. Und auf einmal steht er vor der Mauer und sagt, irgendwie ergibt es hier gerade für mich gerade keinen Sinn mehr.
Genau.
Das ist schon harter Tobak. Ja, erzähl mal, warum? Jetzt hast du uns was hier hingelegt, ein Ei.
Genau.
Gute das aus.
Also im letzten Jahr durfte ich leider die traurige Erfahrung machen, dass dieses tolle System, in dem ich täglich versuche, alles dafür zu geben, dass es demjenigen, der mich bucht oder der meine Zeit bekommt, am Ende, dass der sagt, okay, ich habe 100% von dem in der Zeit gehabt, dass ich einen positiven Effekt habe, dass ich irgendetwas mitgeben kann, egal was, aber ich gehe aus keiner Therapie raus, muss ich wirklich sagen, ohne dass irgendetwas gewirkt hat. Und wenn es nur ist, dass ich sage, ich bin dafür nicht zuständig. Und es ist so, dass ich im letzten Jahr leider schmerzhaft durch den plötzlichen Tod meiner Mutter aus dieser ganzen Sache rausgerissen wurde, weil ich glaube, dass das System, was wir immer so feiern, unser Gesundheitssystem, in dem Moment versagt hat. Ich gehe keinen Einzelnen an. Es ist jedem bekannt, dass in der Corona-Zeit plötzlich jeder nur noch Corona hatte und es keine anderen Erkrankungen mehr gab. Mhm. Dass auch die Pflege oder überhaupt sämtliches Personal im Krankenhaus massiv unterbesetzt ist und selbst oft grätscht. Wir sehen immer wieder weinende Pflegekräfte im Fernsehen, die damit nicht klarkommen. Wir sehen auch immer wieder Ärzte, die verzweifelt sind. Naja, und so stand ich dann am 5. Mai im letzten Jahr morgens hier um 5:30 und packte meine Sachen zusammen und dann klingelte mein Telefon und ich denke, wow, das war früh. Wer ruft denn da an? Und dann war es das Krankenhaus und meine Ma war seit 5 Tagen aufgrund einer beidseitigen Lungenembolie dort. Und die behandelnde Ärztin sagte mir, es tut mir sehr leid, Sie müssen jetzt stark sein, wir haben gerade Ihre Mutter tot aufgefunden.
Und also erstmal danke, dass du das mit uns teilst. Ich finde es sehr bemerkenswert, wie du trotzdem, und ich bin gleich gespannt, wie du für dich die Kurve da gekriegt hast. Aber die hast du ja offensichtlich, weil das hast du ja schon ganz am Anfang gesagt, dass du dich da irgendwie, ich weiß gar nicht, war das jetzt schon in dem Gespräch oder vor dem Podcast, irgendwie für dich, du hast alles dann neu definiert. Und du hast aber schon zumindest in der Podcast-Folge gesagt, es ist halt eben wichtig, dass wir Systeme zusammenbringen. Und ich glaube, das ist dein Haupttenor, ne? Systeme zusammenbringen und uns nicht nur auf eins verlassen. Und ich glaube, das ist auch vielleicht so für den einen oder anderen. Ich habe es auch erlebt, gerade jetzt so in den letzten Monaten und Jahren, es sterben Menschen. Also es haben immer schon Menschen sind gestorben, gar keine Frage. Aber vielleicht, ich weiß jetzt nicht, ich kann jetzt nur für mich sprechen, ich nehme es jetzt einfach mehr wahr. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass da, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht irgendwie in Richtung, weiß nicht, Corona und sowas quatschen oder Impfung oder sowas dergleichen, aber ich habe so den Eindruck, dass viele Hüllen gerade so fallen, im Sinne von, ich habe aber erwartet, dass, nee, das dürfen wir nicht, wir dürfen das vielleicht nicht erwarten, oder ich darf das nicht erwarten, vielleicht dürfen wir es schon, aber ich darf halt für mich sagen, nee, ich darf es nicht erwarten und dann aber zumindest das, wovon ich etwas erwartet habe, vielleicht neu definieren, um dann wieder nicht enttäuscht zu werden und dann passt das gerade in mein Weltbild, was du nämlich eben gesagt hast, dann lass uns doch einfach mal ein paar mehr Dinge zusammenbringen. Vielleicht kriegen wir dann auch viel mehr aufgefangen und vielleicht können wir dann auch viel mehr erkennen, wenn es um Gesundheit geht oder die Gesundung an sich.
Genau. Zu dem Thema habe ich zwei spannende Sätze oder zwei spannende Infos in den Monaten und Wochen nach dem Tod meiner Mutter mitbekommen und eins davon war betreutes Fühlen mit Atze und Leon. Und Atze hat da irgendwann mal einen Satz gedroppt wie, am Anfang unseres Lebens wird ein Pfeil auf uns abgeschossen und niemand weiß, wann der einschlägt. Das ist, glaube ich, etwas, wo wir uns jeden Tag darüber bewusst sein dürfen. Ja, auf jeden von uns wartet dieser Pfeil und irgendwann wird er uns treffen. Und somit sollten wir jeden Tag feiern, als wäre es der letzte und jeden Tag so sein, uns zu anderen Menschen benehmen, als wäre es der letzte. Besonders schwer in dem Sinne ist mir gefallen, dass meine Mama mich bei unserer letzten Begegnung noch unbedingt drücken wollte und es ging ihr aber überhaupt nicht gut. Und dadurch, dass ich eben auch in der Klinik gearbeitet habe und natürlich überall Corona allgegenwärtig war, habe ich gesagt, Mom, lass uns das mit dem Drücken verschieben, bis du wirklich gesund bist. Wir sehen uns ja wieder. Und ja, dann kam ihr Pfeil. Und das hat mich tatsächlich mega runtergerissen. Und aber dieser Satz hat mich irgendwo dann ein Stück weit wieder abgeholt und hat gesagt, okay, klar, das passt. Und eine zweite Geschichte war vom Eckhard von Hirschhausen, der irgendwann mal was von einem Pinguin in der Wüste erzählt hat. Und zwar stellt er sich vor, dass er so einen Pinguin sieht mit seinen kurzen Beinen, mit den Krallen dran, wie er so durch den Sand stapft und auf eine Düne zuläuft und eigentlich immer wieder umfällt und diese Düne nicht bezwingen kann, weil sein Bauch ihn daran hindert, er immer wieder im Sand wegrutscht, der weiche Sand ihn nicht laufen lässt. Und hinter dem Pinguin ist aber der Ozean. Und wenn der Pinguin dann merkt, ey, ich brauche mich eigentlich nur umdrehen, in die andere Richtung mal gehen oder in eine andere Richtung gehen, und dann ist da ein anderes Element, dann ist plötzlich dieser Sand nicht mehr da und ich kann was mit meinen Flügeln anfangen und die Füße brauche ich vielleicht nur noch zum Lenken. Dann kann man plötzlich sehen, wie aus dem ja doch sehr erbärmlichen Lebewesen in der Wüste ein wahnsinnig ästhetisches Geschöpf werden darf und wie das in seinem Element spielen darf. Und ja, im letzten Sommer durfte ich dann über Kinwire Rope Flow erfahren, dass hinter mir der Ozean liegt und ich einen Bereich endlich wieder betreten darf, den ich scheinbar irgendwann verlassen habe.
Was ist das genau, mit einem Wort?
Ja, ich habe gemerkt, wie viele Tools, wie viele Möglichkeiten ich in meiner Arbeit habe und dass ich das Gesundheitssystem selber nicht ändern werde, aber dass ich in diesem System mit all dem Wissen, mit all den Möglichkeiten, die ich mir in meinem Leben angelernt habe, die aus denen ich gelernt habe, erfahrungsbased, evidence-based, dass ich damit spielen darf und dass man einfach auch mal aus der Osteopathie-Blase raus darf. Und du sagst es, wenn wir uns unterhalten, immer so nett und der Elias verzeiht es uns ja auch, ein dämliches Seil sich so verändern kann. Ja.
Also das Wort, ich würde es jetzt für dich nochmal destillieren, ist halt eben spielen. Ne?
Genau.
Das ist sehr spannend. Ich hatte gestern nochmal ein Q&A mit der Luise Walter, ihr Team, neurozentriertes Training, Schmerzspezialistin. Ja. Und wenn man dieses Q&A, das ging, glaube ich, fast eine Stunde, runterbrechen dürfte auf ein Wort, ist es spielen.
Ja.
Und wenn ich mir die neuen Inhalte, oder das war schon immer so, von Leon zum Beispiel angucke, ist es spielen.
Ja.
Gucke ich mir das Konzept an von Kinwire, spielen. Ne? Natürlich wird dann irgendwas gelenkt und ich will den Flow haben und Flow ist mehr als nur spielen. Ja. Da gibt es übrigens ein geiles Buch, das nennt sich auch tatsächlich Flow von einem Autor, den kann ich nicht aussprechen, aber wenn ihr das Buch mal googelt, dann auch mal so ein bisschen die Definition von Flow dann mal nachlesen könnt, dann werdet ihr sofort fühlen, was ich da meine, auch rational begreifen können.
Genau. Ja, und genau dieses Gefühl habe ich halt im letzten Sommer bei einem Workshop mit dem Elias erleben dürfen. Er kam auf mich zu und sagte irgendwie, hey Tobi, cool, dass dich der Roger aus deiner Klinik da irgendwie empfohlen hat. Wie hat's dir denn gefallen? Und ich habe erstmal gesagt, gut. Hab dann an meiner Flasche genippt, bin ein bisschen so für mich weggegangen und durfte auf einmal feststellen, hey, die letzten 2 oder 2,5 Stunden bist du seit dem 5. Mai nicht traurig gewesen, hast nicht ununterbrochen an diesen Schmerz gedacht, hast dich gefreut, hast gelächelt, hast gespielt. Und in dem Moment habe ich festgestellt für mich, dass etwas eingetreten ist, was lange schon nicht mehr da war. Und zwar habe ich endlich mal wieder etwas zum ersten Mal getan. Und das war Rope Flow. Ja, geil. Genau. Ja, die folgenden Wochen haben mich dann so ein bisschen umgetrieben. Ich habe mich dann mit dem Rope hier hingestellt, bin verzweifelt, hab's gehasst, bin abends lachend ins Bett gegangen, weil ich wieder gesagt habe, wie kann mich dieses Seil so ficken? Entschuldigung für den Ausdruck, aber wie kann es sein? Warum funktioniert es nicht? Und ja, Thema Spielen. Schalt den Kopf aus, geh in den Flow, ja. Mach dir Musik an. Denk nicht darüber nach, halt dich einfach selbst nicht für so wichtig, nimm dich nicht so ernst. Und ja, zunehmend wurde mein Kopf freier über die freiere BWS, über die Fixation der HWS, die ich vielleicht jetzt besser halten konnte. Da werde ich vielleicht nachher auch nochmal drauf zu sprechen kommen, wenn, wenn wir das schaffen. Und ja, Hashtag IDO-Portal, der Körper kann nur dahin gehen, wo der Geist schon war. Habe ich mich durch diesen Tag bei Kinwire dann dazu entschieden, im Oktober letztes Jahr die Ausbildung zum Trainer zu machen, Kinwire-Trainer. Und ja, habe darüber gemerkt, okay, Bubble verlassen, open-minded sein, geistig einfach auch flexibler zu werden. Ich habe plötzlich gemerkt, ich rassel gar nicht mehr so viel mit Menschen in meiner Umgebung aneinander. Das kannte ich nicht. Das war früher vielleicht so ein bisschen mein Ding und du hast das, glaube ich, auch mal irgendwann gesagt, dass man so jedem gefallen wollte. Und dann hat man sich einfach, ja, vielleicht auch manchmal unterm Wert verkauft. Dann kam eine Phase, wo ich gesagt habe, okay, Osteopathie ist das einzig Wahre. Warum muss ich hier irgendwie Patienten an ein Fahrrad anschließen, XY? Und auf einmal stehe ich da und denke, geil, ich kann doch auch an diesem Fahrrad mit Patienten sprechen und denen meine Idee verkaufen. Ich kann doch auch da mal etwas droppen. Spielt doch mit dem Fahrrad. Atmet mal durch die Nase, während ihr da trampelt. XY. Geil. Und ja, dann bin ich so ein bisschen, ich will nicht von einem Loch sprechen, aber dann bin ich in ein riesen Universum geflogen, in dem ich dann ganz, ganz plötzlich nach dieser Ausbildung eine so tiefe Dankbarkeit meiner Mutter gegenüber empfinden durfte, weil ich durch Kinwire und durch diese Ropeflow-Reise, durch mein Gelöstsein, durch mein Spielen so viel verstehen durfte, was sie geprägt hat. Sie hat so oft zu uns gesagt, ey, lass uns das jetzt einfach angehen. Wir haben bisher immer alles geschafft. Wir haben so oft schon vor irgendeiner Mauer gestanden und wir haben sie doch überwunden, gemeinsam und mit Zeit. Und dieses Mindset ist das, worüber wir, glaube ich, reden, worüber du in deinem Podcast ständig auch sprichst, was Elias geprägt hat. Also nimm dich selbst nicht so ernst, schau dir die Dinge in Ruhe an und wenn du weißt, dass du das Problem lösen kannst und dass du vielleicht deinen Körper auch verstehen darfst, dass dein Schmerz irgendwann wieder gehen darfst. Wenn du siehst, ich komme aus meinem Loch wieder raus, ich kann aufhören zu rauchen, was auch immer. Wenn du das siehst, dann kannst du es auch schaffen.
Safe. Genau. Zwei Dinge, die ich da ganz gerne noch mal aus meiner Sicht ergänzen würde. Darf ich? Mhm. Ich fand diese Nummer gerade eben so geil, als du sagtest das mit dem Fahrrad, ne? So, boah, wieso muss ich die auf dem Fahrrad setzen? Das ist doch einfach hirnverbrannt. Dann sitzen die da einfach nur neben mir auf dem Fahrrad und du plötzlich diesen Shift hattest und sagst, nee, das ist doch geil. A, nicht mehr dieses Judging, dieses Bewerten und B, ich kann doch trotzdem diese Zeit irgendwie noch wertvoller machen, indem ich zumindest ein paar neue Ideen in diesen Frame, in diesen Kontext mal mit einfließen lasse, ne? Wie du was du sagtest da mit der Nasenatmung. Vielleicht kann man noch irgendwelche andere Drills machen. Who knows? Und das finde ich halt geil, sehr bemerkenswert. Weil die Welt ist voll von diesem Judgment. Ja, das ist scheiße. Das ist auch kacke. Und ich war ja lange auch selber so drauf, als ich feststellen durfte, dieses ganze Fitness-Ding, was ich da gefahren habe. Mit dem Gedanken auch, dass ich meiner Skoliose da irgendwie gerecht werde. Im Gegenteil, ich habe ihr erst recht negativ zugespielt, weil ich einfach mit völlig destruktiven Grundprinzipien im Training meine Skoliose negativ befeuert habe. Und dann war ich ja danach so enttäuscht von mir und von dieser Fitnessbubble, dass ich gesagt habe, boah, jetzt hast du 15 Jahre da Zeit deines Lebens reingebracht oder rein investiert und dann alles für Nüsse. Und da hatte ich ja so diesen Pain, boah, alles so, Gym, das ist doch blöd, auf Ästhetik trainieren, das ist doch alles dumm. So, wir sind nicht in der Lage, irgendwie, weiß ich nicht, Treppen zu gehen oder was weiß ich, ne? Oder in dem Fall, ich war ja nicht in der Lage zu gehen. Und dann haben wir diese Industrie, die da einfach nur so super oberflächlich ist. Und dann war ich dann zu diesem Zeitpunkt mit diesem Mindset natürlich auch über die FIBO gegangen und dachte mir dann, also diese Fitnessmesse, Deutschlands größte Fitness, oder nicht Deutschland, Entschuldigung, weltweit größte Fitnessmesse, meine ich zumindest, die hier in Deutschland stattfindet. Und wenn du dir das halt anguckst, das ist halt grundsätzlich sehr grotesk. Das erste Mal aber dieses Jahr bin ich mit dem Mindset, von dem du eben gesprochen hast, ist doch geil, über die FIBO gegangen. Und habe mich gefreut, dass die Leute dann halt eben zumindest etwas für sich machen, ja, dass sie sich mit dem Thema Körper auseinandersetzen, dass sie sich mit dem Thema Ernährung auseinandersetzen, auch wenn wir wissen, das eine oder andere ist wirklich ein bisschen grotesk, ist aber erstmal scheißegal, bin ja schon mal happy, dass sie es machen. Und B, das ist doch dann auch, und das war ja bei mir auch so, das kann ja der Beginn einer Reise sein, dass sie dann vielleicht danach auch erstmal viele neue Dinge dann für sich entdecken werden, weil die Fitnessbubble ist ja auch im Progress. Und ich hatte richtig Spaß. Das erste Mal in meinem Leben hatte ich Spaß auf einer Messe oder auf einer Veranstaltung, wo ich vorher gesagt habe, das ist hier alles Schwachsinn. Und hier wird nur verkauft und das geht hier nur um Profit und nur Oberflächlichkeiten und. Alles da oben.
Genau. Ja, hast du mit der FIBO eine ähnliche Erfahrung gemacht, wie ich mit unserem Gesundheitssystem.
Ja.
Ja.
Ich hatte noch eine zweite Sache, aber die habe ich jetzt in meiner Rage vergessen. Ist egal, da war es auch nicht wichtig.
Ja.
Doch. Ich hatte nämlich eben witzigerweise, das passt zu dem, was du da eben gesagt hast, das ist Ido, ne? Von wegen, der Körper kann nur dahin gehen, wo der Geist schon war. Einen sehr geilen Post gesehen von Professor Dr. Huberman, den wirst du wahrscheinlich auch kennen. Mhm. Der sagte zum Beispiel, wenn du dann halt eben negative Gedanken hast, geh über den Körper. Der Körper hat das Vermögen, über Neurotransmitter, Chemie, pipapo, bla bla. Es gibt auch gewisse, ich weiß, EMDF, ich weiß es nicht mehr, gewisse Proteine, die da produziert werden können, die tatsächlich einen Mindset-Shift schaffen können oder einen Gedankenshift, dass du quasi aus dieser, von mir aus, depressiven Verstimmung auch rauskommst. Es gab da ganz spannende Studien, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Buch ich die gelesen hatte, dass sogar bei Depressionen Bewegung, wichtig ist die Augenbewegung tatsächlich, Bewegung helfen kann, dich da rauszumanövrieren. Ganz spannend.
Ja, und das, hat, wieder, ne? Das hat jetzt Thema Corona ja auch schwierig gemacht. Ne? Also soziale Kontakte fehlten, Bewegung auf jemand anderen zu, Berührung. Ja, das, wovon die Patienten häufig zu einem sehr, sehr hohen Prozentsatz, und da dürfen wir wirklich auch nicht immer nur denken, dass unsere Techniken so geil sind. Vielen helfen wirklich 50, 60, manchmal 80% nur die Berührung. Da berührt mich jemand, da fasst mich jemand an. Viele Patienten sagen immer, boah, sie haben doch heilende Hände. Das ist so warm. Und dann sage ich, ja, das kann man so sehen. Und ich möchte das auch so sehen. Aber am Ende des Tages fühle ich mit meinen Händen. Was wollen also meine Hände? Die spüren, die Fingerkuppen werden benötigt. Also werden die Hände mehr durchblutet. Was heißt mehr Blut? Die Hände werden warm. Im umgekehrten Sinn oder parallel dazu spürt ihr Körper aber auch, hey, ich werde da irgendwo berührt und durchblutet auch mehr. Durchblutung bedeutet am Ende des Tages wieder eine bessere Nervenfunktion. Bessere Nervenfunktion heißt, ich nehme diese Berührung sehr viel effektiver wahr. Ich nehme Wärme wahr und ich will das Ganze jetzt nicht ich will dem Ganzen nicht die Magie nehmen, die es manchmal für mich hat oder die es täglich für mich hat, meine Arbeit. Aber letzten Endes ist es runtergebrochen auf die Durchblutung und die Nervenfunktion häufig das, was wir wahrnehmen.
Glaube ich, aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das auf der Psycho-Ebene auch nochmal was...
ja, voll.
Also natürlich. Ist natürlich höchstgradig individuell, keine Ahnung. Ich meine, wir sind sehr, sehr, sehr soziale Wesen, ne? Dass das auch nochmal extrem Aussage, sehr viel Kraft hat. Das spielen so viele andere Dinge noch eine Rolle. Das kann natürlich auch für den einen oder anderen vielleicht kontextabhängig und vielleicht auch unangenehm sein und. Aber ich glaube nichtsdestotrotz, dass das auch nochmal sehr, sehr spannend ist.
Genau.
Das mal über diese Ebene zu betrachten. Hast du da noch mehr Etappenziele? Oder sagen wir dann langsam
Nee, also letzten Endes ging es dann nur noch über Körperbau Lemgo mehr in die Tiefe, Human Development Level 1.
Bumm.
Ah. Ich glaube, jeder, der da war, weiß, wovon ich rede. Jeder, der nicht da war, sollte hingehen. Die Jungs haben noch mal richtig was drauf. Ja, und dann war es so ein bisschen der Punkt nochmal in einer Osteopathie-Fortbildung, wo die Dozentin plötzlich kam und irgendwelche Sachen aus der Neuroathletik machte. Und ich dachte so, geil, das ist der Schritt. Da geht die Osteopathie ein Stück auch wieder raus aus diesem Lehrbereich und aus diesem festsitzenden anatomischen und dieses, das ist die Osteopathie und Osteopathie ist das einzig wahre. Nein. Wir dürfen aus vielen Bereichen etwas mit in die Osteopathie nehmen, in die osteopathische Praxis. Und das ist das, wo meine Reise jetzt gerade läuft. Und dürfen mit all diesen Dingen auch in der Osteopathie spielen.
Mega spannend. Also was du da dann auch nochmal nach diesem Crash für dich nochmal erfinden, also entdecken durftest, quasi wieder dieses in die Bewegung reingehen. Das ist ja auch, also, wenn wir jetzt bei dem Rope Flow bleiben und diese Augenbewegung, Eye-Movement und was es quasi auch macht, vestibulär und so. Das ist ja eigentlich so wertvoll, wenn du das mal über diese neurozentrierten Ebene mal betrachtest. Das ist ja eigentlich Endstufe.
Ja.
Deswegen glaube ich halt eben auch, dass dieses Spielen über dieses, was haben wir eben gesagt? Verdammte Seil? Nee.
Ich habe, glaube ich, blödes Seil gesagt, aber über dieses einfache Seil.
Ne? Einfache Seil, ja, jetzt machst du auch noch hier auf politisch korrekt. Elias, nee, verdammte Seil, so, ich hoffe, das hast du gehört. Ja, hat so viel Benefits, das sieht der Autonomalverbraucher ja erstmal gar nicht. Ne? Und dann hast du jetzt erstmal diese, damit dich wieder erden können, dann hast du gemerkt, okay, krass, die Osteo geht auch nochmal einen Schritt weiter, neurozentrierter Ansatz wird jetzt hier nochmal ein bisschen etabliert. Diese Arroganz, diese Hülle der Arroganz fällt langsam. Ja, das einzig Wahre natürlich, ne, das ist das, was ich eben meinte, diese ganzen berufsarroganten Persönlichkeiten, die spielen uns nicht in die Karten im Sinne von, dass wir alles irgendwie interdisziplinär miteinander verbinden, weil das hat es nämlich verdient, weil wir halt so viele Fachspezialisten haben. Ne? Mhm. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Ich bin ein bisschen, ich muss das einmal kurz sagen, deswegen habe ich auch so, bin ich ein bisschen durch. Ich habe die letzten Tage bis 2 Uhr nachts gearbeitet am Rechner. Und man sagt ja auch, wenn du nicht deine 6 bis 8 Stunden schläfst, Tendenz natürlich 8 Stunden, dann bist du durch. Und mein Gehirn funktioniert nicht. Deswegen machen wir trotzdem den Podcast. Es gibt hier keine Ausreden, aber ich will das einfach gesagt haben, weil ich merke das, ich bin hart am Limit. Aber ist egal. So. Diaphragmen. Hosen runter.
Genau.
Wir würde haben ja passen, Beckenboden.
Genau, Beckenboden, Hosen runter, genau. Ja, ich habe dich ja vor unserem ersten Treffen, im Januar war es, glaube ich, ne, bei der zweiten Trainer Education, habe ich dich ja über den Podcast kennengelernt und Timo Niesner und ja, wie sie auch alle heißen. Und ihr habt immer total viel gefachsimpelt übers Zwerchfell. Und dann kam irgendwann der Beckenboden dazu und ich habe so gedacht, ja, Sekunde, ey, es gibt aber doch noch ein paar mehr von den Dingern, die wir Diaphragmen nennen. Und ich rede nicht von Verhütung. Ne? Und das war ja dann eigentlich der Grund, wo wir gesagt haben, da wollen wir heute auf jeden Fall nochmal rein.
Finde ich nämlich geil, dass du auch sagst, und du hast da ja aus deiner Sicht ja nochmal ganz andere Insights, die du uns da liefern kannst. Und das ist ja auch etwas, was, glaube ich, noch nicht mal die Coaches alle wissen und ich glaube noch nicht mal die Therapeuten alle wissen, dass es eben mehrere Diaphragmen gibt. Also ein Diaphragma beschreibt ja eigentlich nur eine Struktur im System und dann haben die verschiedenen Namen. Wir kennen ja das Zwerchfell als das Diaphragma. Aber es gibt ja da offensichtlich ein paar mehr. Und was das jetzt genau für Systeme sind, wo die überall zu finden sind, da nimmst du uns jetzt mal mit.
Genau. Also prinzipiell dürfen wir in der Osteopathie immer davon sprechen, dass Diaphragmen Abgrenzungen sind, wenn man es jetzt von der Verhütung wieder sieht, ne, etwas, was abpuffert oder was schützt. Ne, denn am Ende des Tages will das Diaphragma in der Verhütung dafür sorgen, dass du nicht schwanger wirst, dass also aus dem einen System nichts ins andere geht. Genau, und diese Pufferzonen teilen sich dann nochmal auf in diese allgemeinen Diaphragmen und in die sogenannten respiratorischen oder atemabhängigen Diaphragmen. Und da haben wir quasi 3 große. Ich mache aber erstmal den Einstieg über die Diaphragmen, wie wir sie kennen. Das Zentrale ist sicherlich das Zwerchfell. Das kennt jeder von uns. Irgendwie wird jeder auch schon mal einen Zugang zum Beckenboden gehabt haben. Hier dürfen wir zwei Diaphragmen unterscheiden, die den Beckenboden bilden, plus verschiedene Muskeln, die darauf auch nochmal einen Einfluss haben. Kommen wir ein bisschen später zu. Weiter nach Kaudal oder unten gesehen haben wir dann noch die Kniekehle und die Plantarfaszie oder die Fußfaszie. Gehen wir jetzt ein Stückchen weiter nach oben, kommt die obere Thoraxapertur, also nach dem Zwerchfell kommt die obere Thoraxapertur, quasi auf Höhe erste Rippe, Clavicula, für die, die es nicht wissen, das ist das Schlüsselbein, liegt halt eben diese obere Thoraxapertur und ist letzten Endes der Schutz oder die Abgrenzung der Lunge nach oben zum Schultergürtel. Am Schultergürtel entlang gehen wir jetzt in die Arme. Da haben wir eine Faszie, die in einigen oder ein Diaphragma, was in einigen Büchern auch als Diaphragma bezeichnet wird, im Bereich des Ellbogens, ähnlich wie die Kniekehle. Und wir haben da die sogenannte Palmarfaszie. Palmar bedeutet halt eben Hand, Plantar ist der Fuß. Was Kniekehle, Fuß, Ellbogen und Hand angeht, geht's da immer je nach Literatur. Der eine sagt so, der andere sagt so. Beim einen sind 6 Diaphragmen, der nächste hat 11. Im Großen und Ganzen sind's, wie gesagt, Pufferzonen. Und da werde ich gleich auch noch mal ein bisschen drauf eingehen. Wenn wir jetzt noch ein Stückchen höher gehen, kommen wir in Richtung Zungengrund, Mundboden und mein Lieblingsknochen im Körper, das Os Hyoideum, ne, weil es so einen bescheuerten Namen hat. Das ist das Zungenbein, das spielt da halt eben eine große Rolle. Der Gaumen ist im weitesten Sinne auch nochmal ein Diaphragma. Und dann gibt es noch das Tentorium Cerebelli. Das ist quasi in unserem Gehirn. Was verbunden ist mit dem Diaphragma Cellae, komme ich auch gleich noch zu.
Die das wird jetzt gleich eine Fortbildung, ne?
Ich glaube schon,
ja. Ich merke schon. Also
ich habe große Angst.
Also, für die, die es jetzt wirklich hardcore interessiert, nehmt euch direkt einen Zettel, Stift und mitschreiben.
Okay. Wenn ihr euch den Körper jetzt einfach mal vorstellt, dann haben wir wahnsinnig viele, wenn nicht sogar fast alle Strukturen, die einen kraniokaudalen Weg haben. Auf Deutsch, die Strukturen laufen von oben nach unten oder von unten nach oben. Nehmen wir eure Muskeln, nehmen wir die Nerven, nehmen wir die Blutgefäße. Die Diaphragmen sind jetzt wenige Strukturen, die horizontal oder quer verlaufen. Jetzt wird der eine oder andere hinkommen und sagen, naja, Schultern, Nacken ist aber auch schon manchmal ganz schön quer, ne? So ein Trapezius. Ja, aber wenn wir es uns rein funktionell Ansatz und Ursprung anschauen, haben wir zumindest einen Weg, der in irgendeiner Form von unten nach oben oder von oben nach unten geht. Und diese Diaphragmen stellen halt eben eine Querfunktion da und sollen eben puffern beziehungsweise dafür sorgen, dass wir in unserem Körper nicht einfach eine Vermischung haben von beispielsweise Infektionen im Bauchraum, die dann direkt ungehindert in den Brustkorb gehen können oder eben auch Spannungsketten über unsere Faszien, die nicht ungehindert vom Fuß zum Kopf hochsteigen. Wir sprechen in der Osteopathie ja häufig von Ketten, dass wir sagen, ja, eine Dysfunktion im Fuß, die kann auf jeden Fall Auswirkungen aufs Kiefergelenk haben, na klar. Aber diese Diaphragmen sollen letzten Endes dafür sorgen, dass eben diese Dysfunktion nicht ungehindert durchsausen. Und wenn wir jetzt hingehen und uns mal diese 3 respiratorischen Diaphragmen rauspicken, dann dürfen wir erfahren, dass das, was wir vom Zwerchfell kennen, nämlich dieses Absenken des Zwerchfells und das dann Ausweiten des Thorax nach lateral, nach außen, im Kopf und im Becken ähnlich funktionieren. Das heißt, aufs Zwerchfell betrachtet, wir atmen ein. Diese Einatmung sorgt dafür, dass sich unser Zwerchfell, was wie so eine Kuppel nach oben gestülpt ist, im ausgeatmeten Zustand, dass sich der Brustkorb füllt und dieses Zwerchfell ein Stück weit nach unten bringt. Also das Zwerchfell senkt sich noch mehr in eine Horizontale. Dabei bekommt es irgendwann Kontakt zu den Organen im Bauch Und wenn der Kontakt groß genug ist, dann sagt das Zwerchfell, okay, stopp, ich will das alles gar nicht hier so weit runterschieben und alles irgendwie vorne rausdrücken, sondern ich habe doch auch noch den Thorax und der darf sich jetzt einfach nach lateral nach außen nochmal weiten. Das heißt, im Prinzip habe ich ein Ausweiten nach außen meines Brustkorbs.
Mhm.
Wenn ich das Gleiche jetzt auf den Kopf beziehe, dann habe ich dort vorhin schon mal vom Tentorium Cerebelli gesprochen. Das ist die Abgrenzung des Kleinhirns vom Großhirn. Also das Großhirn liegt halt eben im Hirnschädel und das Kleinhirn liegt so ein bisschen hinten gelegen unterhalb vom Großhirn und anschließend kommt dann noch der Hirnstamm. Und dieses Tentorium Cerebelli ist eine horizontal verlaufende Struktur in unserem Schädel, die sich auch absenkt bis zum Kontakt mit dem Kleinhirn. Und dann macht der Schädel was Verrücktes. Er dreht ähnlich wie im Thorax Punctum fixum und Punctum mobile um. Das heißt, dass über den Kontakt zu unseren Temporalknochen, das sind kurz gesagt die Knochen, die unser Ohr beherbergen, dass über diesen Kontakt eine Außenrotation dieser Temporalknochen stattfindet. Das heißt also ähnlich wie eine Ausweitung zur Seite hin unseres Brustkorbs machen auch diese beiden Temporalknochen eine Außenrotation und machen dadurch letzten Endes die Bewegung des Diaphragmas im Schädel erst vollkommen.
Wow, okay. Auf welche Höhe haben wir das Ganze dann? So Wangenknochen ungefähr? Wangenknochen, Ohrebene?
Ja, also letzten Endes muss man halt eben sagen, wir unterteilen in einen Gesichts- und einen Hirnschädel und man könnte grob sagen, dass oberhalb unserer Augenbrauen etwa der Hirnschädel ist und dann geht das so ein bisschen schräg nach hinten in Richtung Hinterhauptsbein. Und es ist im Prinzip so, dass quasi unser Gehörgang grob gesagt ungefähr auf Höhe dieses Tentoriums liegt, dieses Diaphragmas im Schädel.
Das ist natürlich jetzt für viele abstrakt. Okay, das heißt, bei der Atmung bewegt sich quasi der Schädel. So, also beim Becken wissen wir das ja, weil beim Becken ist es ja zumindest so viel, dass man es, glaube ich, auch sehen kann. Weiß ich nicht, fühlen weiß ich auch nicht, aber man kann es zumindest messen. Ich weiß, es sind irgendwie 2 bis 4 Grad, ja? Mhm. Spielraum im ISG. Aber im Kopf ist es doch definitiv, muss es ja weniger sein. Ich meine, wir wissen ja, der Schädel ist ja auch nicht komplett in einer Einheit. Als Baby haben wir noch eine offene Fontanelle. Dann genau. Wächst das ja zu. Aber es ist zwar verzahnt, aber es ist nicht zugewachsen, oder?
Genau.
Also man oder kann doch, sagen, muss das ja, vom oder wie ist die Verbindung? Wie stelle ich mir das vor?
Ja, das sind halt die sogenannten Suturen. Ne? Das sind also Schädelnähte. Und du hast es gerade schon gesagt, dass diese Fontanellen, also diese einst nicht geschlossenen Schädelplatten beim Säugling und auch beim kleinen Kind noch eine sehr große Mobilität zulassen. Diese Mobilität bleibt aber für uns Osteopathen bis ins hohe Alter zugänglich. Das heißt, wir lernen in der Osteopathie bestimmte Griffe und bestimmte Techniken, um diese kraniale Bewegung, zu Deutsch die Bewegung des Schädels, halt eben spüren zu können und Dysfunktion in dem Bereich auch aufzuspüren. Also zu sagen, das Temporale, also der Temporalknochen auf einer Seite läuft nicht konform mit dem auf der anderen Seite. Und dann lernen wir halt herauszufinden, welcher von beiden ist denn mit einer hohen Wahrscheinlichkeit der funktionierende und welcher von den beiden bedarf jetzt vielleicht einer Therapie oder einer kleinen Hilfe, einer osteopathischen Hilfe in Richtung, mach doch mal so, das wäre besser. Ja, es ist ein bisschen schwer zu erklären.
Definitiv, aber ich musste an dieses MRT denken, so ein Live-MRT, wo zumindest, ich glaube, das ist der Impuls des Herzens, also der Puls, der eben dieses pulsierende Gehirn oder das Gehirn zum Pulsieren bringt. Ich glaube aber auch, das war Atmung. Ich weiß nicht mal, ob es jetzt nur der Blutfluss war oder ob es auch die Atmung war. Und da siehst du halt richtig, wie das Gehirn da am Arbeiten ist. Und dann, das eine bewegt sich ja nie ohne das andere. Das ist halt eben so, auch wenn das eine sich mehr bewegt und das andere dann sichtlich zumindest gar nicht, aber Bewegung ist drin. Da muss ich dann denken, plus in der Gravitas Finis hatten wir bei dem Philipp, also hier unser Zahnarzt, der auch gleichzeitig Master der Kieferorthopädie ist, der hatte da irgendwie so einen kleinen Test. Du legst den Finger oberhalb der Nase zwischen die Augenbrauen und schluckst mal und plötzlich merkst du, dass sich da was bewegt Oder, das kenne ich von den Boys and Girls aus dem Lager, also da habe ich es zumindest das erste Mal gehört und gesehen. Neurozentrierter Ansatz, dass deine Augen bewegen, die ganzen Muskeln da hinten, wie heißen die, Okzipitalen, dass, wenn du die Augen bewegst, dass sich quasi was im Hinterkopf auch gleichzeitig bewegt, eben diese Okzipitalen Muskeln. Auch super spannend. Und wenn ich jetzt also die Dinge schon weiß, ohne dass ich Plan habe von der Osteo und von dem, was du da eben erzählt hast, kann ich mir aber eben vorstellen, dass da oben in der Birne und knochentechnisch auch irgendwo auch mehr Bewegung sein muss.
Ich connecte das jetzt gerade nochmal und greife das nochmal eben auf, was du gerade sagtest. Wenn wir uns jetzt vorstellen, dass dieses Tentorium Cerebelli gleich laufend ist mit unserem Sehnerv, der auf Höhe der Hypophyse kreuzt und der wiederum über die Hirnnervenkerne im Hirnstamm eine Verbindung, wie du es gerade richtig gesagt hast, zu den hochzervikalen Muskeln hat, dann kann ich mir vielleicht vorstellen, dass ein Druck auf dem Auge oder eine Sehminderung vielleicht auch mit diesem Tentorium und mit der Bewegung oder der eben Dysfunktion in der Bewegung des Schädels, dass das eine Folge sein kann. Also das heißt, wir gehen eben hin, welches Auge bei dir ist besser? Ja, das eine ist total gut und das andere hat eine mega verkrümmte Hornhaut. Und ich habe auch immer so einen Druck da drauf und habe auch das Gefühl, ich sehe gar nicht richtig. Und irgendwie, wenn ich viel Computerarbeit mache, dann habe ich eben Nackenschmerzen. Oder, hey, du arbeitest doch viel am Computer. Schau doch einfach mal jede halbe Stunde 20 Sekunden aus dem Fenster. Oder jede Minute, jede Stunde für eine Minute. Und entspann deine Augen. Und auf einmal sagen die Leute, ey, ich bin viel entspannter. Ich habe überhaupt nicht mehr Kopfschmerzen nach 3 Stunden am PC, sondern es geht mir viel besser. Trink genug, atme mal. Und wenn wir das Tentorium Cerebelli jetzt noch ein Stückchen nach vorne fortsetzen, dann gibt's da noch ein kleines Diaphragma, das Diaphragma Selle. Und Selle steht in Verbindung damit für Sattel. Es gibt eine Struktur im Schädel, die Sella Turcica, zu Deutsch Türkensattel. Das ist eine Struktur, wo eben der Sehnerv zu Anteilen kreuzt und wo aber auch die Hypophyse beherbergt ist. Und wenn wir jetzt nochmal hingehen und sagen, okay, ein Diaphragma hat auch immer was mit Zirkulation zu tun. Diaphragma hat auch was mit venöser Entstauung, mit lymphatischem Fluss zu tun. Im Schädel sogar letzten Endes mit der Bewegung unseres Liquors, unseres Nervenwassers. Dann dürfen wir doch an der Stelle jetzt auch nochmal hingehen und sagen, wenn in meinem Schädel irgendwas nicht gut funktioniert, wenn meine HWS vielleicht irgendwelche Blockierungen auf dem Okzipitalknochen hat, wenn meine beiden Temporale nicht gut bewegen, dann hat das vielleicht sogar auch einen Einfluss auf mein Hormonsystem. Hashtag Parasympathikus, Sympathikus.
Okay, da müssen wir jetzt cut mal. Wenn wir da jetzt noch weiter reingrooven, ja,
dann das ist eine eigene Folge. Genau.
Ich habe nochmal, lass uns gleich mal Richtung Beckenboden gehen. Mhm. Aber jetzt nochmal eine Frage wegen dem Liquor, also diese Rückenmarksflüssigkeit. Das ist ja gleichzeitig auch so eine Art Stau, so ein Puffersystem für den Rückenmark und dann gleichzeitig aber auch für den Stoffwechsel zuständig, ne?
Genau. Also das, es umgibt halt quasi das Gehirn, ist eine Stoßdämpferfunktion, umspült all das und umspült auch den Nerven und versorgt die Nerven tatsächlich bis in die Peripherie mit Nährstoffen.
Inwieweit hat Punkt Nummer 1, Atmung da eine Relevanz darauf und B, vor allen Dingen der Beckenboden, kann der da auch als Pumpe, um das jetzt mal irgendwie ganz plump mal zu beschreiben, Einfluss nehmen?
Genau. Deswegen zählt auch das Diaphragma Pelvis und das Diaphragma Urogenitale, so heißen die beiden Diaphragmen, die den Beckenboden letzten Endes dann bilden, zählen mit zu den 3 respiratorischen Diaphragmen. Das heißt, wenn sich das Zwerchfell senkt, also wir reden jetzt wieder vom Zwerchfell, habe ich gerade gesagt, drückt es die Organe runter. Ähnliches passiert im Schädel. Wenn wir einatmen, senkt sich das Tentorium Cerebelli bis zum Kontakt mit dem Hirnstamm. Zwerchfell und Tentorium neigen dann dazu, die knöchernen Strukturen in Außenrotation oder in eine Außenbewegung zu leiten. Beim Beckenboden ist es jetzt ein Hauch anders. Und zwar läuft das Becken ja ähnlich wie ein Trichter zusammen. Das heißt, wir haben oben einen relativ großen Einstieg und nach unten hin, wo dann letzten Endes irgendwann unsere Ausscheidungsorgane und Sexualorgane liegen, wird es ja enger. Das heißt, hier ist es jetzt so, dass die Organe im Bauchraum sich senken und damit das Zwerchfell, das Diaphragma im Becken ein bisschen runter bewegen. Also nicht das Diaphragma bewegt sich runter, sondern die Organe schieben es runter. Und sobald der Beckenboden sagt, hey, halt, stopp, ich möchte ja nicht, dass die Organe rausfallen, um es mal ganz plump zu sagen, jetzt gehe ich hin und ändere auch wieder mein Punctum fixum und mein Punctum mobile. Und in dem Moment gehen die beiden Beckenknochen nach außen. Das heißt also nicht nur die Bewegung, wie du es vorhin gesagt hast, vom Kreuzbein, sondern die Bewegung der Beckenknochen. Mhm. Die ist in dem Moment immens wichtig und die gehen dann auch nochmal in eine Art Außenrotation, Außenbewegung, wie auch immer. Und das Starke ist, wenn das System insgesamt gut funktioniert, passiert das parallel, genauso wie bei der Ausatmung. Das heißt, wenn ich ausatme, kriegt mein Zwerchfell mit, hey, ich darf mich von den Organen lösen. Die Organe merken, hey, wir haben von oben gar keinen Druck mehr, wir können uns vom Beckenboden lösen. Und im Kopf passiert im Prinzip genau das Gleiche. Und deswegen hängen diese drei respiratorischen Diaphragmen funktionell zu 100% zusammen.
Warte, die drei hast du jetzt gesagt. Die drei
bedeutet Tentorium, Cerebelli, Zwerchfell und Beckenboden.
Und Beckenboden waren aber, hast du unterteilt in zwei.
Genau, der bildet sich anatomisch, ja, der Beckenboden bildet sich anatomisch aus zwei Diaphragmen.
Okay. Aber wir sagen dann eins, okay.
Genau, wir wollen es nicht zu kompliziert machen.
Ja, das heißt, dann das ist spannend, dass du die Kiste da im Kopf mit dann als respiratorischen
respiratorisches Diaphragma.
Ja, mit dazu zählst, weil dann würde es ja bedeuten, was ich eben sagte mit dem, oder was meine Frage war, der Liquor, also die Rückenmarksflüssigkeit, hat dann quasi durch diese Bewegung mitunter, ich weiß nicht, wie weit das jetzt das Herz auch da eine Rolle spielt, eben den Motor, aber es kann ja nicht von sich selbst irgendwie, es hat keinen eigenen Motor. Genau, das muss ja dann über Bewegung passiert werden. Das ist ja beim Blutkreislauf ja genauso. Wenn jetzt, das ist das, was ich zumindest meine zu wissen, wenn wir jetzt das gesamte Blut, was der Körper hat, nur durch die Herzleistung durch den Körper jagen lassen würden, wird das Herz das gar nicht schaffen. Wir brauchen also auch immer die externe Bewegung dazu, um die komplette, um den kompletten Blutfluss im System quasi überhaupt möglich zu machen. Oder ist das
genau. Blödsinn? Ansonsten müsstest du auch ein Herz in beiden Füßen und in beiden Händen haben, weil wer pumpt dir denn das Blut von da aus zurück?
Okay.
Genau. Und das funktioniert halt eben über diese Diaphragmen.
Bam. Bam. Alter Schwede.
Genau.
Zwerchfell hat ja schon sehr viel Bühne bekommen, Beckenboden aber nicht. Mhm. Wir hatten auch schon mal kurz im Vorfeld, und das finde ich auch sehr spannend, weil ich hatte auch glaub, der vorletzte Podcast mit einem Tänzer, liebe Grüße an Frank, da haben wir auch über Beweglichkeit des Beckens gesprochen, beziehungsweise das Becken leider auch bei uns, zumindest in der westlichen Welt, auch gerne irgendwie ein Tabuthema ist. Gerade wenn wir jetzt an sowas denken wie, das hast du eben auch schon gesagt, wir haben ja gewisse Ausscheidungsorgane plus Sexualorgane und das wird dann irgendwie, das hat dann nicht die Bühne, wie es eigentlich verdient und dann ist dann aber auch sowas wie der Beckenboden, der dann zufälligerweise auch in dieser Struktur zu Hause ist, eben im Becken, dann nicht mehr so viel Aufmerksamkeit, weil das gesamte Konstruktbecken irgendwie vielleicht von vielen auch schambehaftet ist und dann auch nicht, wenn da eine Problematik vorliegt, vielleicht adressiert werden kann oder das Bewusstsein gar nicht da ist. Willst du uns da mal kurz mitnehmen, weil ich glaube, dass da hast du was zu sagen. Habe ich irgendwie im Urin? Oh, das war jetzt beckennah.
Das war beckennah, genau. Genau, da bist du bei dem Organ, was jeder von uns hat, nämlich Blase. Und dann gibt's bei der Frau eben noch den Uterus oder die Gebärmutter. Und diese beiden Organe zuzüglich dann noch anfänglich mal unsere Hoden, die ja auch ganz, 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 ganz früh erstmal im Bauchraum liegen bei den Männern und die Eierstöcke bei den Frauen, die auch in der Pubertät nochmal eine Erfahrung und eine Bewegung machen dürfen, die auch sich aufs Diaphragma auswirken kann. All das ist beherbergt in unserem Becken. Zusätzlich muss ja auch irgendwie groß mal raus, ja. Das heißt also, irgendwo brauchen wir eben auch noch einen Ausgang für unseren Stuhlgang. Und auch der funktioniert letzten Endes über den Beckenboden. Das ist ein ziemlich kompliziertes Ding, hat unbedingt auch eine Parallele zu Sympathikus und Parasympathikus. Wir können uns das so vorstellen, dass beispielsweise, wenn du morgens aufstehst und ich sag's jetzt mal ganz plump, Kippe, Kaffee kacken, ja, dann hast du da vielleicht deine Zeit für, weil du immer um 6 aufstehst. Jetzt haben aber nicht alle Menschen morgens Bock auf eine Kippe und einen Kaffee. Und auch nicht alle Menschen wachen morgens so auf, dass sie sagen, boah, also jetzt bin ich gerade so locker, jetzt könnte ich mal gerade kacken. Hm. Es gibt so viele von uns, die mitten am Tag im Büro, in einem Meeting, hier bei so einer Zoom-Konferenz plötzlich auf einmal aufs Klo müssen und denken, boah, jetzt muss ich einhalten. Da ist es ganz gut, dass wir einen Teil unseres Beckenbodens quasi willentlich ansteuern können. Es gibt aber auch einen großen Teil, der eben, naja, nicht so willentlich funktioniert, wo also Sympathikus und Parasympathikus einen Wahnsinnseinfluss drauf haben. Mhm. Und wenn wir jetzt mal vom großen Geschäft weggehen und gehen hin zu Thema Sexualität, dann sind wir, glaube ich, alle gemein da drin, dass wir dafür eine gewisse Entspannung brauchen. Jetzt ist es aber so, dass das System der Frauen und der Männer, das wissen wir, nicht immer gleich funktioniert. Das ist, würde jetzt viel, viel, viel zu tief gehen. Was ich aber sagen muss, ist, dass der Beckenboden natürlich einen Einfluss in der Sexualität hat. Und vielleicht sind wir da dann jetzt auch schnell bei einem schambehafteten Thema. Der Mann, der zu früh kommt, die Frau, die nicht früh genug kommen kann oder die vielleicht gar nicht kommen kann. Und auf das kann natürlich der Beckenboden definitiv auch einen Einfluss haben, weil wenn wir dieses Thema vielleicht nochmal von Löwe und Antilope sehen, wenn der Löwe vor uns steht, dann geht das nicht. Also ich kann da nicht kacken und dann kann ich auch keinen Sex haben. Ja. Und wenn ich aber Grundspannung, Sympathikus in mir habe und ich habe überhaupt gar keine Idee, wie kann ich denn entspannen? Naja, wie soll das dann da unten vernünftig funktionieren? Mhm. Wenn wir jetzt nochmal ein kleines bisschen weitergehen und sagen, jetzt bin ich vielleicht beim Inlineskaten oder wo auch immer, mal schlimm auf mein Steißbein gefallen und das war gebrochen. Und ich habe ein Beispiel von einer Patientin, der das mit 11 Jahren passiert ist. Mittlerweile ist sie, glaube ich, 70 oder sogar drüber. Und die ist auf Bahnschienen balanciert im damaligen Polen und ist auf dieser glatten Bahnschiene ausgerutscht. Ein Bein links, ein Bein rechts, Steißbein und Becken genau in der Mitte. Au. Und es hat richtig geballert. Au. Und sie hat gesagt, sie hat den Schmerz bis heute im Kopf. Thema Trauma. Ja, mhm. Das Gewebe merkt sich alles. Und da habe ich gesagt, was haben Sie denn dann gemacht? Ja, dann bin ich nach Hause gegangen. Ich sage, und was haben Ihre Eltern gemacht? Links und rechts eine geballert und gesagt, du solltest nicht auf den Bahnschienen spielen. Hm. Das war das Thema. So, warum diese Patientin bei mir war, war ein Schlaganfall. Und warum ich aufmerksam auf sie geworden bin, war, die hat nicht gesessen. Die hat auf einer Pobacke gesessen, ist immer rumgerutscht. Ich habe gesagt, was ist denn da los? Ja, ich kann nicht sitzen. Ich sage, woran liegt das? Hat sie mir die Geschichte erzählt. Wir sind dann irgendwann an den Beckenboden gegangen, der auch mit dem Steißbein verwachsen ist. Ich konnte von außen, also nicht invasiv, die war angezogen, ich konnte quasi durch die Jogginghose fühlen, dass das Steißbein blockiert war, beziehungsweise wahrscheinlich sogar mal gebrochen. Hab dann den Beckenboden in 2-3 Behandlungen behandelt und habe sie dann irgendwann gebeten und habe gesagt, setzen Sie sich doch mal. Und hat sie gesagt, kann ich nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, warten Sie mal. Ich gehe mal hier eben hinter Sie, damit ich einmal am Becken was kontrollieren kann. Und dann war ich gemein und habe sie nicht darauf vorbereitet, dass ich sie nach hinten in den Sitz ziehe. Das heißt, sie hat ihr Leben immer auf einer Briefmarke gesessen. Und ich habe sie in dem Moment richtig in den Sitz gezogen. Und ich habe nur gemerkt, wie der ganze Körper zusammengesackt ist und sie angefangen hat zu weinen. Und zwar bitterlich zu weinen. Schlechtes Gewissen bei mir, weil ich ihr ja wehgetan habe und sie hat gesagt, nein, es sind Freudentränen, weil ich seit über 60 Jahren nicht mehr gesessen habe. Und was das mit einem Menschen macht, der im Kino nur auf der Arschbacke vorne sitzt oder der mit seiner Familie nicht entspannt auf der Couch sitzen kann, der Spannungen im Becken hat und ja, vielleicht auch sensible Missempfindungen im Genitalbereich, was auch immer, da braucht man jetzt gar nicht drüber reden. Ne? Mhm. Also, was das mit einem Menschen machen kann,
schon auf jeden Fall krass, ein Körperteil so zu skippen oder eine Körperregion so zu skippen, dass es dann komplett schambehaftet ist oder dass es unangenehm ist, dass es überhaupt da ist oder wie auch immer. Ne? Das ist,
ja, das liegt aber halt eben daran, dass die ganzen Versorgungsbereiche, Nervus pudendus beispielsweise, die kommen alle da unten aus diesem Coxibialbereich, also Steißbeinbereich. Und wer redet über Hämorrhoiden? Ja. Wer redet darüber, dass er nichts fühlt? Wer redet darüber, dass die Schleimhäute nicht vernünftig funktionieren? Welcher Mann redet darüber, dass er keinen mehr hochkriegt? Was auch immer. Aber all das kann, und jetzt sind wir wieder beim Thema, was wir am Anfang haben, wenn es ärztlich abgeklärt ist und dort keine Dinge festgestellt wurden, die schulmedizinisch eine Erklärung dafür sind, kann es neben der Psychologie auch eine osteopathische Behandlung geben, die dort helfen kann.
Hm. Nochmal ganz kurz zu dieser Sympathikus-Parasympathikus-Nummer. Mhm. Also, du hattest eben das Beispiel genannt mit dem Löwen und der Antilope. Ne? Also wir sind jetzt gerade im absoluten Stressmodus, Lebensgefahr, wie auch immer. Lebensgefahr kann ja auch sein, keine Ahnung. Ein Ordner mehr, den ich bearbeiten muss im Büro.
Ja, fuck. Voll.
Stress, genau. Es geht ja nur um Stress. Ne?
Ja.
Was heißt nur? Das passt ja auch zu dem, was so allgemeingültig transportiert wird. Sympathikus ist halt eben Fight-or-Flight-Modus, also kämpfen und verteidigen, beziehungsweise freeze, ne, also totstellen. Mhm. Und der Parasympathikus ist halt eben rest and digest oder ernähren und vermehren. Dann funktioniert halt eben auch, das ist beim Mann natürlich super interessant oder bei uns, eine Erektion, wenn ich halt eher in diesem Entspannungsmodus bin und nicht in diesem Stressmodus. Ich kenne das nämlich von mir, bei mir läuft auch gar nichts, bin ich voll im Stressmodus, dann brauche ich an die schönste Sache der Welt eigentlich nicht denken. Mhm. Was macht es denn mit dem Beckenboden, wenn ich jetzt die ganze Zeit im sympathischen Modus bin? Ist der eher dann hyperton? Also ist da die ganze Zeit Zucht drauf? Oder wie stelle ich mir das vor? Weil wir haben, ja, mach erstmal das, weil ich will gleich weiter spinnen. Mhm.
Also das Zusammenspiel von Sympathikus und Parasympathikus kann man jetzt nicht einfach so runterbrechen. Beim Akt an sich ist Sympathikus und Parasympathikus unweigerlich wichtig. Also brauchst du so ein Stück weit beides. Beides hat seine Bühne. Worauf du vielleicht hinaus willst, ist, dass wir ja einen Anteil in unserem Becken haben, der eben nicht willentlich gesteuert werden kann. Was dann vielleicht dazu führt, dass ich in der Trampolinhalle bin und plötzlich eine nasse Buchse habe. Mhm. Ja, das heißt, ein Sphinkter, den ich willentlich steuere, also ein Schließorgan, ein Schließmuskel, den ich willentlich steuere, funktioniert vielleicht aufgrund einer neurologischen Problematik nicht mehr. Und dann funktioniert aber auch der innere Sphinkter, das, was ich eben nicht willentlich steuern kann, plötzlich nicht mehr. Mhm. Wir sprechen dann von Inkontinenz. Ja gut, und wie schambehaftet das ist, brauchen wir gar kein Wort drüber zu verlieren. Das ist ein Riesending. Und das haben wir bei Leuten, die zum Beispiel eine Wirbelsäulenverletzung hatten, die am Kreuzbein oder am Steißbein eine Verletzung hatten. Aber auch, wenn wir an all die Menschen denken, die den Blinddarm entfernt bekommen haben, die eine Schwangerschaft hinter sich haben, wo ein Riesending auf diesen Beckenboden einwirkt. Auch Thema Hormone, Relaxantien, dass der weich wird, dass er hinterher wieder anspannen muss und so weiter. Ja. Da dürfen wir jeden Tag unseren Körper feiern, dass er das von sich aus macht. Und dürfen dann aber auch überlegen, woran liegt's, dass das eben nicht so gut funktioniert.
Ja.
Habe ich Leistenschmerzen? Ist es jetzt meine Hüfte? Ist das der Schleimbeutel in der Hüfte? Oder kann es auch eine Vernarbung sein? Und ich würde da jetzt nochmal was droppen. Der Blinddarm von früher wurde ja immer über eine schöne Narbe gemacht. Ne? Das heißt, die haben den Bauch aufgeschnitten, egal ob Not-OP oder nicht. Und da war eine ehrliche Narbe. Durch diese ehrliche Narbe hat der Operateur aber auch die Möglichkeit gehabt, in deinen gesamten Bauchraum reinzuschauen. Hat die Eierstöcke gesehen, hat die Gebärmutter gesehen, hat so in Richtung Darm auch gucken können und hat gesagt, alles klar, alles andere ist fein. Heutzutage machen wir das Ganze minimalinvasiv. Ist super. Das Problem ist, der Operateur kriegt trotzdem eins auf den Deckel, wenn du kurz nach einer minimalinvasiven Zyste am Eierstock einen Blinddarm bekommst. Dann wird nämlich gesagt, 3 Tage später, das ist aber heiß, der muss doch da schon entzündet gewesen sein. Warum haben sie das nicht gesehen? Was machen die also? Bauch aufpusten und mit ihren Endoskopen einmal quer durch den ganzen Bauchraum gehen. Das heißt, die durchwühlen da im weitesten Sinne all unsere Faszien und bringen auch da Stress und Verklebungen, wie wir es jetzt im weitesten Sinne nennen, oder Dysfunktion auf unsere Faszien. Mhm. Und zwar nicht nur auf die Diaphragmen, sondern auf alle Faszien. es ist total toll, diese Operationstechnik will ich nicht missen. Ja, keiner von uns will einen Riesenschnitt am Bauch haben, weil er da irgendwo einen Pickel unterm Bauchnabel hatte, ja. Aber, oder auch Thema Leistenbruch. Aber wir dürfen uns dann in der Osteopathie und ich denke auch immer mehr in der Physiotherapie fragen, warum haben wir Patienten, bei denen Manipulation nicht hilft, bei denen immer wieder nach der Manipulation 3 Wochen später das gleiche Problem auftritt? Warum haben wir immer wieder Menschen, die Dysfunktion im Becken haben? Wenn wir uns jetzt mal ein junges Mädchen vorstellen, die gerade in die Pubertät kommt, Hormone und so weiter, das Becken muss ja weit werden, das muss sich ja irgendwie öffnen können. Wenn die jetzt aber aufgrund von Leistungssport oder aufgrund von Stress, Mobbing, was auch immer, einen Beckenboden hat, der gespannt ist wie eine Gitarrenseite, dann hat da nichts Platz, dann hat da auch nichts Freiraum, dann kann die nicht kippen. Und was dann daraus entsteht, da können wir wirklich nochmal eine eigene Folge nochmal draus machen. Also das ist so weit gefächert, wenn du dir die Diaphragmen anschaust und schaust, was liegt denn innerhalb, was liegt oberhalb, unterhalb. Herz ist am Zwerchfell von oben befestigt, die Leberkapsel von rechts unten. Herz liegt tendenziell links. Das Zwerchfell hat Ausläufer rechts bis L4, links nur bis L3. Was hat das für einen Einfluss auf die Wirbelsäule? Das Kleinhirn liegt unterhalb vom Großhirn. An der Hypophyse gibt es häufig Tumore. Was hat das für einen Einfluss wieder auf das Diaphragma cellae und das Tentorium cerebelli? Und so schließt sich, glaube ich, dann der Kreis und vielleicht beantwortet das auch ein Stück weit deine Frage, inwieweit hängen all diese Diaphragmen zusammen? Und ich würde sagen, immer. Aber halt eben, wie gesagt, mit dieser Pufferfunktion und auch zum Teil mit dem Ursprung von Verspannungen. Wenn du also sagst, der Beckenboden ist verspannt, kann das eine Dysfunktion auf mein Becken machen. Ein blockiertes Kreuzbein kann aber auch eine Dysfunktion auf dem Beckenboden machen. Und so darf ich jeden Tag in der Osteopathie spielen, aber auch suchen, mich auf die Reise nach der Schlüsseldysfunktion
machen. Ich habe noch eine Frage. Ja. Die ist vielleicht sehr, sehr speziell, aber ich hoffe, ich überfalle dich damit nicht. Wenn ich davon aus, oder beziehungsweise ich habe gehört, ja, dass die meisten, vor allen Dingen Frauen, eher verspanntere Beckenböden haben. Ich sehe das zum Beispiel auch beim Kontext CrossFit, da haben tatsächlich aber dann auch viele Mädels das Problem zum Beispiel mit Tröpfeln. Die sind am Ballern und dann geht auch ganz gerne mal ein bisschen was aus der Blase flöten. Da würde man jetzt meinen, da ist aber jetzt Beckenboden zu schwach. Ist das vielleicht jetzt einfach nur falsch gedacht? Gibt es da noch ein paar Dinge, die man da bedenken muss? Oder ist es jetzt wieder Kontext CrossFit, einfach zu viel Druck auf dem im Bauchraum und dann ist halt eben der Kessel, da muss er halt eben nachgeben?
Ich glaube, dass man das tatsächlich individuell so ein Stück weit sehen muss, aber nicht selten gibt es ja auch den viel zu festen Beckenboden, der dafür sorgt, dass du tröpfelst. Das heißt also, wie du sagst, Druck im Bauch, vielleicht auch der Druck über die Organe, über Muskeln, vielleicht auch ein nicht entspannen können. Nehmen wir jetzt vielleicht noch die Adduktoren noch mit ins Boot, nehmen wir einen Iliopsoas noch mit ins Boot, nehmen wir den Pyramidalis noch mit ins Boot, ein ganz, ganz kleiner Bauchmuskel, der an der Symphyse befestigt ist. Symphyse auch nochmal so ein Thema. Jeder von uns ist mal in ein Loch getreten, nicht selten. Fummeln wir alle am Sacrum rum, Iliosakralgelenk ist immer nur hinten, aber vorne ist es doch bitte verbunden durch die Symphyse. Die Symphyse ist im Prinzip die Zusammenkunft von den beiden Schambeinästen unseres Beckens und dazwischen liegt ein Diskus. Das heißt, da sind 3 Anteile und wenn ich jetzt in ein Loch reintrete, kann es zum Beispiel sein, dass einer dieser Pubisäste nach unten rutscht. Also eins von den Schambeinen steht dann funktionell weiter unten als das andere oder ist blockiert. Und da gibt es auch ein paar tolle Techniken und auch das hat natürlich einen Einfluss auf den Beckenboden, denn der Beckenboden ist letzten Endes vom Schambein vorne zum Kreuzbein, zu den beiden Beckenschaufeln bis in die untere LWS quasi verspannt. Und da gibt es Zusammenhänge. Thema Gleitwirbel, ne,
all diese Dinge. Du sagtest halt eben, das wissen wir alle, alles ist irgendwie miteinander verbunden und es kann halt eben sein, dass, keine Ahnung, eine Fußstellung halt eben, eine Fehlfußstellung dazu führt, dass vielleicht auch der Kiefer sich irgendwo verhängt oder dass er sich dann
Ne? Da sind wir wieder beim Thema Schwerkraft. Wir haben die Torsion im Körper und dann hast du das eben auf der anderen Seite des Systems oder auf dem oberen Ende des Systems, kann sich das wieder bemerkbar machen. Jetzt hat es aber auch gleichzeitig gesagt, die Diaphragmen sind dafür da, um zu puffern im Sinne von, dass halt eben sowas nicht komplett durchschlägt. Kann dann zum Beispiel auch eben sowas sein, dass dann, das kenne ich auch von den vom Zwerchfell selbst, dass das auch mal zu stark abgesenkt ist, also das heißt hyperton ist, dass mir da halt eben auch Range fehlt, was die Atmung betrifft, dass dann zum Beispiel entweder da oder von mir das Beckenboden oder wo auch immer, dass wir dann da Hartspänne drin haben, weil irgendwo im System irgendwas nicht ganz so funktioniert und das System sagt, ich will jetzt hier stabilisieren, damit wir nicht auf allen Ebenen plötzlich hier den Struggle haben.
Genau. Das ist auch wieder so zu verstehen, dass es einerseits Pufferzone ist, andererseits ist das Zwerchfell oder sind die Diaphragmen aber auch Ausgangsorgane oder Ausgänge von Dysfunktionen. Wie du gerade schon gesagt hast, ich kann zum Beispiel über eine Leber, die sich unterm Zwerchfell verklebt hat, rechts einen relativen Hochstand haben. Vielleicht geht bei der Einatmung das Zwerchfell rechts nicht gleichzeitig runter mit der linken Seite. Bei so einer Schockgeschichte oder auch bei Corona erlebe ich es häufig, dass die Menschen überhaupt gar nicht mehr in der Lage sind, tief in den Bauch reinzuatmen. Wobei wir ja nicht in den Bauch atmen, haben wir ja gerade gehört, sondern das Zwerchfell senkt sich, drückt die Bauchorgane nach unten. Aber das ist halt eben das, was wir als Bauchatmung bezeichnen. Der Thorax kann nicht mehr ordentlich bespielt werden. Lungenentzündung ist da ein Thema, wenn wir jetzt beim Zwerchfell bleiben. Und natürlich ist es so, dass das Diaphragma der Ursprung allen Übels sein kann. Es kann aber auch gut sein, dass es ein Segen ist, dass wir all diese Diaphragmen haben, weil sie eben Dysfunktionen wie ein zu kurzes Bein, ein Beckenschiefstand, fehlende Zähne im Oberkiefer, die dafür sorgen, dass das Kiefergelenk irgendwo einen Struggle hat, nicht direkt in den ganzen Körper verschieben.
Krass. Gut, aber ich glaube, wir müssen jetzt hier den Sack zumachen, weil sonst fangen wir hier an, keine Ahnung, Prometheus abzusprechen.
Genau.
Oder runterzusprechen.
Ja, ich hoffe, dass alle noch dran geblieben sind und dass das nicht irgendwann hier so ein Deep Flow geworden ist, wo wir beiden das jetzt das Ganze feiern. Aber ich bin mir sicher, dass einigen definitiv vielleicht nochmal bestimmte Dinge nochmal klar geworden sind. Vielleicht auch ein paar Coaches, die jetzt nochmal sagen, hey, warte mal, mit der Spannung, ja, tief sitzende Rückenschmerzen, ja.
Es darf auf jeden Fall Bock machen oder dich anheizen, lieber Zuhörer oder Zuhörerin, neugierig zu werden und vielleicht mal das ein oder andere Thema anzugehen, weil ich finde das auch sehr spannend. Ich würde das auch gerne noch mehr vertiefen für mich persönlich, weil ich das einfach mega spannend finde. Natürlich muss uns bewusst sein, das hast du uns eben auch schon klar gemacht, wir können nicht alles wissen und das ist auch völlig in Ordnung so. Am Ende des Tages geht's halt eben um ein paar Basics. Spiel lieber ein bisschen. Guck halt, dass du ein bisschen Variation reinbringst in dem, was du sowieso schon machst. Aber wir dürfen auch weiterhin neugierig sein. Und ich glaube, da hast du uns definitiv ein bisschen neugierig gemacht und das kleine Feuer auch mal ein bisschen geweckt, zumindest bei den Therapeuten und bei den Coaches. Vielleicht auch bei allen anderen. Gut, ich würde dir auf jeden Fall ganz gerne das Abschlusswort geben wollen. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das würdest du uns gerne mal mitnehmen? Es war heute eine sehr, sehr umfangreiche Folge. Ich habe auf jeden Fall mein Vorhaben gesprengt. Ich will ja immer unter einer Stunde bleiben, das haben wir nicht geschafft. Ist aber auch völlig egal, dafür war der Flow umso fetter. So, also wenn du da was hast, lass uns teilhaben.
Ja, ich würde sagen, dass ich vielleicht noch ein paar Bücher empfehle. Das können wir dann aber vielleicht in deine bekannten Shownotes packen. Auch wie man an mich rankommt. Ich bin also im Raum Hagen in Westfalen tätig. Das Tor zum Sauerland, wie die Hagener immer sagen. Die Sauerländer sehen das ein bisschen anders und ich bin durch und durch Sauerländer. Aber da ich die beiden verbinde, bin ich da auf beiden Bühnen zu Hause. Ein Abschlusssatz, ja. In Folge 64 mit Flex von Strong & Flex hat der Flex einen Satz losgelassen, der mich ziemlich unterstützt hat in dem, was mit mir passiert ist auf meiner Reise seit dem letzten Jahr oder vielleicht auch auf meiner Reise als Osteopath, als Therapeut, als Mensch überhaupt. Und er hat gesagt, schwierige Zeiten sind Grund, etwas zu ändern. Vielleicht könnt ihr da draußen das auch ein Stück weit auf euer Training, auf eure Lebensumstände beziehen. Ganz, ganz häufig haben wir es in der Hand, etwas zu tun. Ja, und dann nicht Vollgas. Jeden Tag ein kleines bisschen, Hashtag 1%-Methode. Genau. Gutes jeden Buch. Tag, jeden Tag, sehr cooles Buch. Jeden Tag ein kleines bisschen verändern, Möglichkeiten vielleicht auch schaffen, es zu verändern. Die Sportschuhe einfach mal in die Tür stellen, wenn ihr nach Hause kommt. Das Training mal überdenken, zu eurem Coach gehen und sagen, pass auf, ich habe da ein Problem mit meinem Beckenboden. Warum tröpfelt's denn jetzt hier, wenn ich irgendwelche Sachen in der tiefen Hocke mache? Warum kriege ich Kopfschmerzen von dem und dem? Habt mal einfach so ein bisschen eure Bubble auch etwas offen in Richtung Schulmedizin, in Richtung Osteopathie, in Richtung Coaching, in Richtung Psychologie. Das dürfen wir in dem Rahmen nicht vergessen. Lieben Gruß an Boris. Ne? Mhm. Und ja, was ich an alle Therapeuten und Coaches gerne noch weitergeben möchte, ist ein Satz, der auch in irgendeinem deiner Podcasts mal gefallen ist und auch so ein Summary eigentlich an vielen Podcast-Enden ist. Das Wissen durch Fortbildung ist nicht alles. Vertraut so ein bisschen auch auf das, was ihr spürt. Vertraut ein wenig auf das, was ihr an Erfahrung gesammelt habt. Und dann kann das Ganze, glaube ich, ganz groß werden.
Sehr schön, dass du diese Punkte nochmal erwähnt hast. Buchempfehlung war jetzt auf jeden Fall 1%-Methode und der Rest, habe ich das richtig verstanden, einfach bei mir in diese Bücherliste reingucken.
Genau, ja, Bewegung liegt in deiner DNA und dann ja, habe ich gut. Hier noch ein paar Bücher aus dem Osteopathiebereich, die aber tatsächlich auch so geschrieben sind, dass man da als Otto-Normalverbraucher relativ gut einsteigen kann und würde ich dir einfach nachher nochmal kurz schicken.
Gut, dann packen wir die Show-Notes rein.
Genau. Perfekt.
Ja. Mega, vielen Dank. Das Teilen deiner Reise, vielen Dank, das Teilen deiner Sichtweise und vielen Dank auch nochmal für das kleine Rabbit Hole, was du uns eröffnet hast, was die Diaphragma betrifft. Sehr, sehr wertvoll. Dann würde ich sagen, dann verbleiben wir hier mit den tollsten, gesundheitlichsten Grüßen. Was sagte mal Leon? Keep moving, stay sexy. Können wir jetzt, würde auch hier passen. Ja.
Thema Beckenboden, genau.
Ja, deswegen, genau.
Ja.
Ja, habt einfach einen tollen Tag. Feiert euch bitte.
Ciao, genau. Ciao. Ciao, ciao und lieben Dank, dass ich da sein durfte.